Na, du Tante?
Na, du Onkel?
Und du grinst wie ein Honigkuchenpferd.
Ja, obwohl es mir gar nicht so gut geht, weil das Wetter ist furchtbar. Ich bin ein bisschen müde und ich habe drei Sachen bei eBay reingestellt und keiner will die kaufen.
Gut, aber dafür siehst du prächtig aus.
Vielen Dank.
Deine Äuglein funkeln, so als ob du irgendwie was anstellen willst.
Ich will immer was anstellen.
Ja, gut. Also heute besonders. Du wirkst so wie auf Krawall gebürstete Anstelltante, du bist auf gut, du bist neugierig, irgendwie deine Nase wirkt auch schon so, als ob sie sich irgendwie in Sachen hineinstecken will, wo sie angeblich nichts zu suchen haben.
Ja, echt?
Ja. Und so, als ob du nach dem Motto, ich überlege gerade, was ist denn das weibliche Pendant zu Lausbub?
Lausmadel.
Ja, eben, also
weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. In jedem Fall so irgendwas, also du siehst so aus, als ob du irgendwas aushackst. Irgendwas geht dir durch den Kopf oder durch die Vibrations und das mag mit Wetter und Launen gar nichts zu tun haben. Jenseits
meine
dessen, dass deine Äuglein strahlen. Gut Deutsch, du hast heute Nacht wenig geschlafen, dafür das Partyleben genossen und ich wollte ja mit dir heute über deine Neugierde sprechen.
Genau.
So, und da wirkst du so ertappt wie irgend so ein Dieb, der gerade irgendwie versucht hat, ein Safe leer zu räumen, aber es war leider nichts drin.
Also neugierig bin ich ja sowieso. Und dadurch, dass jetzt gerade das Wochenende vor der Tür steht, will ich auf jeden Fall was aushacken. So.
Okay.
Aber was du genau jetzt mit meiner Neugierde meinst, also inwiefern? Generell aufs Leben oder
was
aufs
du, bist
Wochenende?
Du bist
oder?
Schon misstrauisch.
Schon oder? Wieder neugierig.
Ja, was steckt da dahinter? Zunächst einmal ist Neugierde ja für viele im Deutschen nicht besonders positiv beleumundet. Neugierde ist so ein bisschen, also wenn ich jemandem sage, du bist aber sehr neugierig, dann kann es sein, dass du das nicht unbedingt als Kompliment empfindest.
Das habe ich sogar mal erlebt, weil ich finde es ja total cool, wenn jemand neugierig ist.
Mhm.
Ich habe das schon mal, glaube ich, zu jemandem gesagt und er hat das nicht so gut aufgenommen.
Ja, jetzt hast du ja Journalismus oder sowas Ähnliches studiert, ne?
Ach echt?
Ja. So, aus meiner Sicht ist ja eine grundsätzliche Eigenschaft, die jeder Journalist zu haben hat, um erfolgreich zu sein, neugierig zu sein.
Unbedingt, ja.
Ja, also müsstest du quasi berufsbedingt schon sehr neugierig sein.
Das bin ich.
Und du lebst deine Neugierde auch wirklich zu 100% immer so aus, wie du es tun solltest?
Wenn du schon so fragst, dann sagt meine Neugierde nein, das tue ich nicht.
Korrekt. Und das ist in der Tat, wenn ich schon so frage, ist ja nahezu rhetorisch angelegt gewesen. Das hast du inzwischen erkannt. Schlau, schlau.
Ich habe jetzt Journalistik studiert.
Ja, hast ja Journalistik studiert. Gut, also, was hindert dich daran oder wann bist du denn gehemmt bezüglich deiner Neugierde? Was kann dich daran hindern, die auszuleben?
Ich glaube, das kann mehrere Gründe haben. Zum einen vielleicht, wenn man nicht die Mittel dazu hat.
Neugierig zu sein?
Nee, diese Neugierde auszuleben.
Mittel?
Ja,
okay.
Kommt drauf an, worum es geht. Sagen wir, ich bin neugierig darauf, total abstrakt, aber ich bin neugierig darauf, wie es wohl so ist, wenn man
ja.
CEO von
ja.
Universal ist.
Ja.
Kann ich ja nicht machen. Wie
also,
soll ich das denn, wie soll ich das? Ich habe die Mittel dazu nicht, weil ich bin ja nicht CEO von Universal.
Ja, aber Mittel klingt jetzt so nach dem Motto, das gäbe so eine Art Geld.
Das auch. Ich bin auch wahnsinnig neugierig darauf, wie das ist, drei Wochen lang auf den Malediven in meinem eigenen Bungalow zu leben. Aber leider habe ich die Mittel dazu nicht. Also ich denke, das liegt eher so an den äußeren Umständen. Aber ich denke auch, dass das auch von innen kommen kann, dass man vielleicht Hemmungen hat.
Vielleicht ist das der entscheidende Satz.
Je also, nachdem,
du hast
welche Lebenssituation.
Sehr interessante Beispiele, ob der Kommerzialität der Neugierde erwähnt, aber eigentlich beginnt der Neugierde schon bei Geburt, meiner Ansicht nach. Ich habe jetzt gerade ein ganz, ganz kleines Wesen wieder erlebt, weil ich Onkel geworden bin und dann ist dieses Wesen 5 Tage alt und es wirkt sehr selbst, soweit war es sehr, sehr zufrieden und hat aber dann auf quasi die neuen Menschen, hat also seinen Cousin kennengelernt und eben seinen Onkel und seine Tante. Und du merkst sofort, wie die Kleine dann greift und sich, in dem Fall hat sie sich dann meinen Daumen geschnappt. Und da hat es aber keinerlei Hemmnisse gegeben. So, also offensichtlich ist der junge Mensch neugierdentechnisch nicht ganz so vorbelastet, dass das in irgendeiner Form etwas ist, was man möglicherweise nicht sein soll.
Er wurde halt noch nicht von anderen Leuten zurechtgewiesen.
Also noch nicht konditioniert.
Genau.
So, also, du bist also ein schrecklich neugieriger Mensch.
Ja, und ich glaube, ich lebe das auch mehr aus als oder andere sehr gediegene und konforme Menschen.
Ich habe jetzt schon ein Attribut dazu getan, schrecklich neugierig. Warum ist eigentlich schrecklich neugierig? Warum baut man das zusammen?
Das baut man wahrscheinlich zusammen, weil ich ein bisschen neugieriger bin als andere Leute.
Okay, gibt es da irgendeine Tabelle, wo man das dann feststellen kann?
Gefühl.
Gefühl, ja, okay. Gut, also nochmal Journalisten.
Was ist der Grund?
Nochmal, Journalisten sind für mich nicht wirklich überlebensfähig als erfolgreiche Journalisten, wenn sie nicht neugierig wären. Was mich ja wundert, ist insbesondere in dieser digitalisierten Welt, in der du lebst.
Du auch.
Ach ja, aber ich lebe, glaube ich, ein bisschen rückständiger, wie mein Sohn sagen würde. dass deine Neugierde das ein oder andere Mal so gar nicht zum Vorschein kommt. Und wenn ich dir dann sage, ja, warum fragst du nicht? Oder warum rufst du da nicht an? Oder warum gehst du nicht über den Weg dessen, wie man recherchiert? Und das bedeutet dann, dass die Recherche mehr beinhaltet, als einfach nur mal einen Wikipedia-Eintrag nachzuchecken. Du erinnerst dich an die eine oder andere Begegnung, die wir hatten?
Wahrscheinlich war ich zu diesem Zeitpunkt nicht neugierig genug.
Ja, wahrscheinlich. Oder du hast schlicht und ergreifend deine Neugierde erst gar nicht losgelassen.
Ja.
Und da kommt wiederum der Punkt auf, warum.
Sagen wir mal generell gesehen, macht man, glaube ich, Sachen besser, wenn man da besonders neugierig drauf ist.
Richtig. Und nachdem du ja eine gewisse kommerzielle Neugierde hast, von der du schon erkannt hast, dass es blöderweise einen Zusammenhang zwischen deinem kommerziellen Erfolg und der Möglichkeit, diese Neugierde auszuprobieren, sprich 3 Wochen auf den Malediven in deinem eigenen Bungalow die Zeit zu verbringen.
Paul,
Neugierde
ist,
wenn man Neugierde auf die Art und Weise so erlebt, auslebt und für sich auch einsetzt, ist es meiner Ansicht nach ein Schlüssel dazu, um A, erfolgreich zu sein und B, schneller erfolgreich zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Neugierde. Neugierde verfolgt ja irgendwo auch ein Ziel, oder?
Und ohne jetzt hast du ein spannendes Wort verwendet. Zunächst einmal, glaube ich, also der 5 Tage alte Mensch ist möglicherweise noch nicht so zielorientiert, obwohl ihm in dem Moment oder ihr dann in dem Moment ganz klar vorgeschwebt hat, ich will jetzt an diesem Daumen nuckeln. So, und der hat mir auch zur Verfügung zu stehen. Und dann ist das so. Wie weit du dann, insbesondere wenn du von beruflichen Erfolg sprichst, sagst, naja, zielgerichtete Neugierde, den Begriff hast du vielleicht schon mal gehört oder diese beiden Begriffe zusammen, also schreckliche Neugierde, zielgerichtete Neugierde.
Strategische Kommunikation.
Okay. du setzt deine Neugierde, also im Journalismus setzt du ja deine Neugierde, also deine natürliche Eigenschaft, die dir gegeben ist, setzt du ja ein, unter anderem, um beruflich gesehen schneller zum Ziel zu kommen. Recherche ist eigentlich das A und O. Und wenn du eine Recherche betreibst, die besser ist als die eines anderen, dann ist deine Geschichte normalerweise substanzieller und idealerweise auch besser als die dessen, wo oberflächlich recherchiert worden ist.
Genau.
Das ist vielleicht auch so ein Gegenbegriff in Anführungszeichen. Der eine kratzt an der Oberfläche. Der Mensch, der neugierig ist, kratzt eben nicht nur an der Oberfläche, sondern geht der Sache so lange nach, bis er glaubt, eben ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Machst du das?
In vielen Sachen mache ich das.
Ah, in vielen Sachen machst du das. Okay, gut. In welchen Sachen machst du es denn nicht?
Also ich mache das, glaube ich, bei Sachen nicht, bei denen ich nicht genug Selbstbewusstsein habe in dieser bestimmten Situation, damit ich mich selber nicht enttäusche. Ich glaube, das ist was.
Du hast einen schönen Zusammenhang gebracht. Neugierde, glaube ich, macht Selbstbewusstsein durchaus erforderlich. Oder ist jetzt vielleicht grammatikalisch nicht ganz perfekt formuliert gewesen, aber wenn man kein Selbstbewusstsein hat, dann hat man möglicherweise auch nicht den Mumm dazu, seine Neugierde so weit er und auszuleben, um da hinzukommen, wohin einen die Neugierde eigentlich treibt. Und dieses Selbstbewusstsein hast du ja nur dann nicht, weil es offensichtlich einen Widerstand gibt gegen diese Neugierde. Widerstand bedeutet unter anderem, du stellst mir eine Frage und ich habe keine Lust, sie dir zu beantworten.
Ja, bei dir habe ich das nicht so viel.
Nicht? Okay.
Da frage ich schon immer.
Da fragst du schon immer. Fast immer. Also sprich, wenn du dich dem gegenüber wohlfühlst oder mit demjenigen, dann traust du dich deine Neugierde zu aus und zu erleben. Das ist aber im Journalismus ja blöderweise so, dass man oftmals und sehr oft mit Menschen und mit Themen zu tun hat, mit denen man zum allerersten Mal zu tun hat. Also auf gut Deutsch den, den du da gerade befragst oder das, was du da versuchst herauszufinden, geschieht ja in einer Umgebung, die dir fremd ist oder auf gut Deutsch, du siehst den Menschen zum ersten Mal und wirst ihn möglicherweise auch nach der Recherche nie wieder sehen.
Das ist ja wiederum gut.
Weil?
Wenn ich jetzt irgendeine Geschichte recherchiere, dann es ist mir ja total egal, was diese Person von mir denkt. Dann rufe ich die an und sage, hey du, von der Garagenfirma nebenan, Sag mal, was hat dich eigentlich dazu getrieben, dass du hier, dass du denkst, dass du mit diesem komischen Schrott erfolgreich wirst? Das ist mir total egal, was er von mir denkt, außer dass es am Ende Jeff Bezos. Aber ich meinte eher so bei Sachen, bei denen ich nicht genug Selbstbewusstsein habe. Also da, wo ich wirklich gefragt bin. Und wenn ich im Journalismus irgendwas recherchiere, dann geht's ja eigentlich gar nicht um mich.
Da bist du unerschrocken.
Ja.
Gut.
Da geht's aber ja, das ist ja total egal.
Warum glaubst du denn, dass der eine Antwort auf seine Frage bekommt und der andere, der genau die gleiche Frage stellt, kriegt keine Antwort?
Weil er sich nicht traut oder weil er unsympathisch ist. Nicht
selbstbewusst. Zum Beispiel.
Selbstbewusstsein macht ja schon sehr sympathisch, außer wenn man es übertreibt. Aber
hast du auch wieder einen interessanten Zusatz, außer wenn man es übertreibt, gibt's da auch wieder so eine Skala?
Ich glaube, da hat jeder eine andere Skala.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, wir beide sind da anders drauf als...
Als andere.
Als andere.
Ja, das ist ja normal.
Ich glaube, das liegt auch am eigenen Selbstbewusstsein. Also ich glaube, wenn du selber selbstbewusst bist...
Du hast Selbstbewusstsein, du hast viel, du hast wenig.
Ja, also wenn ich viel Selbstbewusstsein habe, dann sind mir Leute, die viel Selbstbewusstsein haben, ja nicht unsympathisch. Aber ich glaube, dass Leute, die wenig Selbstbewusstsein haben, finden Leute, die viel Selbstbewusstsein haben, auch öfter dann mal arrogant oder so.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass die Neugierde zum Beispiel dir darüber hinweghelfen kann, ob du nun zu wenig Selbstbewusstsein hast oder gar keines. Wenn mich etwas interessiert, wenn ich neugierig bin, dann werde ich möglicherweise mutiger und mutig, um herauszufinden, worum es hier geht. Und damit ziehe ich mich gewissermaßen aus diesem Angstgefühl oder aus diesem Zurückhaltenden vielleicht besser raus und dann dementsprechend über die Brücke rüber. Obwohl ich dieses Gefühl des mangelnden Selbstbewusstseins im ersten Moment nicht deswegen überwunden habe. Also meiner Ansicht nach ist Neugierde etwas, was jedem auf dem Weg dahin, den er finden und gehen will, hilft, herauszufinden. Und viele stellen sich ja die Frage, wer bin ich, was will ich, wohin geht das alles? Wenn man auf seine Neugierde hört und von mir aus nur ganz versteckt alleine im stillen Kämmerlein und sich dann mal aufmalt, also offen gesprochen, das interessiert mich. Ich weiß möglicherweise, dass dieses Interesse in einer Allgemeinheit oder vielleicht auch in meinem Freundeskreis vielleicht Stirnrunzeln auslöst. Beginnt ja schon mit der Berufswahl. Also wenn du meinetwegen hergehst und du erzählst, ich werde jetzt Model. Aha. So, das wird möglicherweise nicht neutral entgegengenommen. Aber du bist neugierig und du bist interessiert daran, in dem Fall dann von mir aus auf irgendwelchen Laufstegs dieser Welt entlang zu laufen oder Fotos zu machen oder. Dann kann dir die Neugierde und das Ganze gepaart dann vielleicht auch mit dem Ehrgeiz, das Ziel erreichen zu wollen. Also Neugierde steht am Anfang, Ehrgeiz hilft, um am Ende des Tages ein Ergebnis erzielen zu wollen, das der Neugierde entspricht und nicht, es könnte ja passieren, also ich bin furchtbar neugierig, aber ich komme irgendwie einfach nicht dahin, wo ich hin will, weil mir entweder die Fragen nicht beantwortet werden oder ich nicht das bekomme, was meine Neugierde aber doch möchte. Ein Detektiv zum Beispiel, ich könnte mir zum Beispiel super bei dir vorstellen, dass du ein super Detektiv wärst.
Ja. Warum?
Ja, weil du eben, wenn ich eben so deine Nase angucke und sage, du bist halt neugierig. So.
Aber was denn für ein Detektiv?
Du, was immer du dann herausfinden willst. Also ich meine, nehmen wir mal an, hier dein bester Freund glaubt, dass seine Freundin ihn betrügt. Und dann setzt er sich darauf an, findet das mal raus. Ich glaube, wenn die Konstellation dir gefällt, dann wirst du Himmel und Hölle in Gang setzen können mit allen möglichen Raffinessen, um herauszufinden, was da Sache ist. Allein, weil dich das vom Ergebnis her auch selber interessieren könnte.
Journalisten irgendwo Detektive?
Ja, nur mal. Ja. Aber wenn man jetzt hergeht und sagt, ich habe dich ja vorhin mal benannt, so alles Sherlockine. So, richtig, da gibt es eine hohe Verwandtschaft. Aber bei dem Detektiv ist ja noch viel mehr so. Beim Detektiv geht man ja davon aus, dass er eine vermeintliche oder tatsächliche Straftat auflöst oder löst.
Da werde ich jetzt gerade schon neugierig.
Das ist aber beim Journalismus nicht unbedingt so, dass es sich immer um eine Straftat handelt. Das ist Investigativjournalismus.
Ich wäre so gerne bei diesem ganzen Wirecard-Skandal, bei der Aufdeckung von der Süddeutschen Zeitung, so gern dabei gewesen. Ich hätte da so Bock drauf gehabt. Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Im Krieg nach Jan Masalek in Moskau suchen.
Richtig. Ich meine, du wirst ihn möglicherweise schneller finden als irgendjemand anders. Also jedenfalls findest du ihn schneller als wahrscheinlich ich, weil es geht ja schon damit los, ich spreche kein Russisch. So, dann könnte ich den Russen, selbst wenn ich Russisch lernen würde mit irgendeinem Holterdiepolter, würde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, in diesem Leben als Russe rüberzukommen. Bei dir ist das ja nicht so schwer, dass du als Russin dich verkleidest, in Anführungszeichen, weil du ja zu einem gewissen Prozentsatz eine bist. Also von daher hast ja, vielleicht sollte man dich anheuern und sagen, hier, also es gibt ja angeblich so viele Nachrichtendienste. Also das letzte Mal jetzt, als ich vor 3 Wochen oder was nach Montenegro geflogen bin, und wenn du da bei der Passkontrolle bist, also wenn du mit dem Flugzeug, dann hängt sein Foto da nach dem Motto.
Echt?
Ja,
hält
der Mann ist gesucht, ja. Also der wird mit internationalem oder sonstigen Haftbefehlen wird er gesucht.
Was denkst du denn? Was kriegt man denn, wenn man den findet?
Was heißt, denkst du mal, das steht ja da. Also das sind Millionen, die du kriegst. Schon viel. Ich sehe schon.
Warte mal, ich habe gerade eine ganz neue Berufsidee. Also kann ich das als Beruf machen? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es schon einige Leute wissen, aber dass man das halt nicht macht, weil man sonst umgebracht wird oder so.
Also jetzt haben wir Detektiv und Journalist. Dann gibt es ja so Agenten und sowas. Ne? Also es ist ja der BND, der den sucht und ich weiß nicht, wie viele Geheimdienste. Also das ist ja dann nicht nur so die klassische Polizei, die hinter dem her ist, sondern offensichtlich noch ganz andere Dienste. So, jetzt versuche ich mir, jetzt sind wir bei Sherlock Keane gewesen und dann es wird ja die ganze Zeit ein weiblicher James Bond gesucht. Vielleicht ist das dann auch die Rolle. So, hier wirst dann gerufen.
From Munich with love.
Genau, not from Russia with love.
Dann muss ich ja erst Martin fahren eigentlich.
Ach so, ja. Okay. Ja, dann musst du bei den Engländern anheuern, möglicherweise. Aber ich bin mir auch nicht
sicher. Obwohl in Bayern, wahrscheinlich der bayerische James Bond, da fährt man mit dem BMW rüber oder was?
Der bayerische James Bond, der mit BMW, James Bond ist ja auch mal eine Zeit lang mit BMW gefahren. Aber das kam markentechnisch, glaube ich, nie so gut an.
Der bayerische James Bond.
Ja, gut. Aber wenn du dann in Moskau ankommst, dann würden wahrscheinlich viele erstmal sehen, dass du mit denen eine gewisse Verwandtschaft hast. Und wenn sie dann dein Russisch hören, vermute ich mal, dass sie sehen oder beziehungsweise hören, dass du diese Sprache nicht gerade in der Schule mit Holterdiepolter gelernt hast.
Nee, das ist auch so witzig, weil das habe ich ganz lange nie, also ich habe darüber lange nicht nachgedacht, aber du musst dir ja vorstellen, meine Eltern sind so Anfang 20 nach Deutschland, ja, so mit 20 circa nach Deutschland gekommen. Und das war ja damals, also die haben so damals diese Jugendsprache gesprochen, ne? Und ich habe ja die Sprache, ich habe die ja nicht in Russland gelernt, also ich habe hier Verwandte in Russland, mit denen telefoniere ich auch und so, aber also mein Onkel ist jetzt nicht, sage ich mal, der coolste Rapper oder so. Aber du musst dir ja vorstellen, dass ich quasi von meinen Eltern das Russisch spreche, was vor 25 Jahren cool war und jetzt höre ich mich eigentlich an, wie...
Wie eine 50-Jährige.
Eigentlich würde ich so reden wie, boah, das ist ja echt hip. Oh Mann, ist das so, ist das in gerade? Oder weißt du, eigentlich rede ich so. Also wenn man das vergleicht mit der aktuellen
Sprache. Also Sie merken, du bist offensichtlich mit einer Zeitkapsel da angereist, ne?
Ja, also mal davon abgesehen über das Thema, was wir gerade sprechen, aber das ist mir auch dann aufgefallen, dachte mir so, okay, eigentlich total merkwürdig.
Aber wie lange wird es denn dann dauern? Wohlgemerkt, wir wissen, du bist sehr neugierig. Das heißt also, du würdest dort wahrscheinlich sehr schnell Menschen kennenlernen und Gegenden kennenlernen. Du sitzt ja da nicht dann nur langweilig in deinem Hotelzimmer rum. Also wie lange glaubst du denn, wird es dauern, bis du deine Sprache quasi neumodisch...
Nicht so lange.
Ich wollte gerade sagen, das glaube ich nämlich nicht, dass das lange dauert. Nur trotzdem, du wärst wahrscheinlich ganz gut geeignet. Vielleicht sollte ich dich mal empfehlen bei irgendwelchen Geheimdiensten. Ich hätte da eine.
So einfach so Sachen zu wissen, die keine andere Person weiß. Mhm. Das ist schon auch irgendwie.
Ah, du siehst, also kommt alles zusammen. Cool. Ne? Das Ganze.
Ja, das ist aber irgendwie so ein Macht, das ist auch so ein Machtempfinden dann einfach. Da muss man sowas schon auch haben, denke ich.
Und das hast du.
So eine Machtgeilheit irgendwo. Ja, ich denke, die hat jeder so ein bisschen, aber kann schon sein, dass ich mich da mehr reinversetzen kann in so Actionfilme, dass ich da mitspiele. Das kann schon sein, dass ich da schon immer Bock drauf hatte.
Was war das für ein Film, von dem ich dir neulich gesagt habe? Schau dir den mal an. Ich glaube, Anna oder sowas heißt der.
Investing Anna?
Ich glaube, der Film heißt Anna und der Luc Besson oder glaube ich
ja, hat den. Stimmt, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Hat den gedreht, aber da bist du, die kommt natürlich andersrum, die kommt ja aus Russland und geht nach Paris und du kämst ja in dem Fall dann aus München und würdest nach Moskau gehen.
Aber ich wollte ja nach Moskau und also ich wollte ja, mein Onkel wollte auch, dass ich da meinen Master mache und so weiter, aber ich hatte wirklich so einen Wunsch, da mal ein halbes Jahr, ein Jahr zu leben.
Ja.
Das kann ich jetzt komplett, also das kann ich ja jetzt komplett vergessen.
Das kannst du jetzt erstmal knicken oder beziehungsweise ich würde dir empfehlen, das
zu Ja, aber knicken. Das kann ich einfach so vergessen. Das macht...
Naja. Ach, weißt du, wenn du dir vorstellst, was du dir jetzt nicht vorstellen kannst, dann bin ich ja so ein Anführungszeichen, lebendiges Fossil. Denn wenn du... Naja, weißt du, 1989, das ist ja für mich eine Zeit, da war ich schon höchst erwachsen.
Warte, wie alt warst du da? Du bist 63 geboren? Da warst du sogar älter als ich jetzt.
Ja, Wahnsinn, gell? Also ich war schon erwachsen, zumindest biologisch gesehen und juristisch gesehen war ich erwachsen.
Und da fiel die Mauer.
Richtig. Und ich habe damals in Namibia gelebt. Also ich bin nicht nach Moskau, sondern ich bin nach Windhoek. Lag nicht gerade um die Ecke. Aber das war eben damals ein Land, in dem du auch noch den Ost-West-Konflikt, also zwischen den Russen, damals Sowjetunion, und den Amerikanern, den habe ich live und in Farbe miterlebt. Mhm. Und die Vorstellung, dass man mal ganz normal auch unter anderem nach Moskau für ein Wochenende fahren würde. Auch die Vorstellung, dass es keine Sowjetunion mehr gibt, sondern plötzlich Russland. Die Vorstellung, dass der ganze eiserne Vorhang zerbröselt, die war im Jahre 1988 für mich völlige Utopie. Und dann gibt es eben inzwischen Menschen, die sind nach 1989 geboren, so wie du. Die sind aber auch schon erwachsen. Also sprich...
Bin ich erwachsen?
Der Gesetzgeber stuft dich so ein. Also wenn du um dich zu beunruhigen, solltest du einen kriminellen Akt vollziehen, dann wirst du nicht nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt werden.
Also ohne Witz, ich wäre mal neugierig. Ich werde es natürlich nicht machen, aber ich wäre richtig neugierig, wie das so ist, wenn man was richtig Kriminelles macht und dann dabei erwischt wird. Wie sich das so anfühlt.
Das
muss so... Das ist wahrscheinlich das schlimmste Gefühl deines Lebens.
Neugierde ist ja, jetzt hast du auch ein schönes Beispiel beschrieben, ist ja oft der Verursacher von Trouble.
Ja, Abenteuerlust.
So Abenteuerlust, genau. Und wenn du dann hinter sagst, warum zum Teufel hast du das eigentlich gemacht?
Warum zum Teufel springst du mit dem Bungee-Jumping-Seil von der Brücke?
Warum machst du das?
Also das würde ich, glaube ich, echt nicht machen. Nein. Aber nee, ich habe so eine leichte Höhenangst entwickelt, das hatte ich früher gar nicht.
Also Angst. Ja, wurscht, also ob du jetzt dann das machst oder nicht machst, aber letztendlich ist Neugierde in der Lage, dich dazu zu bringen, Dinge zu tun, die möglicherweise schief gehen, um es mal so auszudrücken.
Vielleicht will man ja auch ausreizen, dass die schief gehen.
Nicht Mann, sondern du. Ja, okay, vielleicht willst du dann ausloten, dass sie schief gehen, dann möchtest du gerne erwischt werden. Dann möchtest du gerne einen auf die Finger gehauen bekommen, aber dann möchtest du gerne möglicherweise in einem Stück da wieder rauskommen aus der Nummer, ne?
Deswegen sind Träume ja so geil.
Wow, ja. Also Träume oder Fantasien.
Lucid Dreams. Auch gut.
Oder Fantasien. Ja, aber der Journalistenberuf, der Agentenberuf oder der Detektivberuf, die du jetzt neuerdings auf dein What Do You Want To Become draufschreiben kannst, ne? Ganz weit oben.
Oder Trump mal beobachten. Einfach Trump mal beobachten. Was macht er so den ganzen Tag? Und was labert er eigentlich für Müll auch so generell? Das wäre auch interessant.
Jetzt bist du aber in der Tat voll in der
voll drin.
Recherche. Dann solltest du vielleicht Dokumentarfilmerin auch werden.
Ja, darauf hätte ich schon Bock. Reporterin.
Gut, und immer wieder das Gleiche, weil auch Neugierde verleitet ja auch dazu, dass man immer wieder neue Themen findet. Und selbst ein Thema, das schon 100-mal behandelt worden ist, wird wieder neu betrachtet. Und wenn du es mit deinen Augen betrachtest, dann ist es anders, als wenn es jemand anders gewesen ist. Also du erzeugst ja immer wieder eine unique Story. Mhm. Und deswegen finde ich es bis heute befremdlich, dass Neugierde als, im Deutschen empfinde ich es übrigens extremer als im Englischen, als eher etwas Negatives empfunden wird und auch beschrieben wird. Mhm. Und es doch so ist, wie wir es jetzt beschrieben haben.
Im Deutschen ist es, glaube ich, oftmals so assoziiert, dass man sich in Dinge von anderen Leuten einmischt.
Ja, so. Und wenn ich mich nicht in Dinge von anderen Menschen einmische, sondern immer nur in meine eigenen Dinge einmische, wenn du willst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann verkümmere ich ja, beziehungsweise dann lebe ich halt ein singuläres Leben.
Das ist was ich dir ja schon öfter mal gesagt habe. Manchmal, wenn ich einen so verzweifelten Moment habe, denke ich mir so, Mann, Valeria, warum reicht mir das nicht, in irgendeiner kleinen Scheißstadt zu leben, beim Penny zu arbeiten und abends Tiefkühlpizza zu essen mit meinem Mann, der sich gerade so klischeeweise Zigaretten stopft.
Mhm. Das ist ein spannendes Klischee, ja, okay.
Ja, warum reicht es manchen Leuten, aber mir nicht? Und ich glaube, die Antwort ist Neugierde.
Ja, also ich befürchte, dass das Szenario, das du da jetzt gerade beschrieben hast, auch.
Also ich will nicht, dass es mir reicht, auf gar keinen
schon
Fall.
Klar,
also,
aber ich glaube mich auch, dann schon. Ich glaube auch, dass diejenigen, die in so einem Szenario tatsächlich leben, das nicht unbedingt als ihren Dream-Szenario beschrieben hätten oder es so beschreiben würden.
Die fühlen sich ja wohl anscheinend.
Weiß ich nicht, ob sie sich wohlfühlen.
Bestimmt nicht alle, aber ich denke schon, dass manche denken, ja geil.
Ja, ich glaube, denen fehlt die Energie, der Mut, die Unterstützung. Und wenn du so willst, die lassen ihre Neugierde eher absterben oder sie ersticken lieber daran, als dass sie sie aus- oder erleben. Also auf gut Deutsch, man beschränkt sich eigentlich auf eine Art und Weise, die einem weder gut tut, noch dass sie begründet wäre im Sinne von, das ist so eine Art Gottesschicksal und das hat so zu sein. Mhm. Und ich glaube halt, wenn du neugierig bist und bleibst, und das vor allem dein Leben lang, dann wirst du mit vielen Dingen nicht konfrontiert sein, die dein Leben eigentlich eher behängen. Das erste ist so, das ist schon immer so gewesen und das bleibt so. Also
wenn man so eine Einstellung hat zu allen Sachen, dann.
Ja, wenn du neugierig bist, dann ist ja schon, ist ja in diesem Wort beinhaltet neu. Also stimmt. irgendwas wird addiert.
Lass uns mal das Wort sagen. Neu und Gier. Also ja. Gier ist ja auch irgendwie ehrgeizig. Ne?
Ja, ich bin gierig auf etwas Neues. So, und das gierig. Ist doch eigentlich das Ding.
Das Wort benutze ich viel zu selten, gierig. Das ist eigentlich ein gutes Wort.
Ja, stimmt. Du bist gierig nach Erfolg. Du bist gierig nach gutem Essen. Du bist gierig nach gutem Trinken. Du bist gierig nach Sonne. Ja, auch wieder so nach dem Motto, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie das Wort es emotional gefühlt zum Ausdruck bringt. Und wenn man sich dann eben Neugierde, also ich bin gierig auf etwas Neues, ist für mich essentiell. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde meiner Ansicht nach die Menschheit verkümmern. Dann würden wir in einer ewigen Wiederholung, also das ganze Forschertum, wie will man denn irgendwas erfinden oder was erforschen, wenn man nicht neugierig wäre? Jenseits der Recherche, ob du jetzt als Journalist tätig bist oder nicht. Aber dieses Forschertum und dieses, ich will das jetzt aber herausfinden oder ich will da irgendwie hinkommen. So, also du willst irgendwie auf die Malediven kommen und stellst fest, das, was dich momentan daran hindert, ist mangelnde finanzielle Mittel. So, du wüsstest aber schon, wie man da hinkommt.
Ja, das. Also, falls irgendwer nicht weiß, wie man hinkommt, aber die finanziellen Mittel hat, dann einfach mal kurz durchrufen.
Genau, okay, wunderbar. Dann spielst du einen Tourguide oder sowas.
Ja, genau.
So, nee, aber deine Neugierde wird dich sicherlich dazu führen, dass du eines Tages diese Mittel haben wirst.
Ja, da bin ich mir auch relativ sicher.
Relativ oder absolut?
Absolut.
Absolut, siehst du? Keine Angst vor deiner Neugierde im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ich finde es so interessant, dass so viele Leute neugierig auf verschiedene Sachen sind. Ich habe letztens so eine Doku angeschaut über so archäologische Funde und dann haben die...
Archäologische was?
Funde. In Ägypten war das, glaube ich, haben die so Särge, in Griechenland, haben die so Särge gefunden.
Mhm.
Ganz, ganz alte.
Mhm.
Und der Mann hat diesen Sarg geöffnet, den sie so ewig lange, also die wussten gar nicht, dass sich unter diesem ganzen Gesteinsarg verbirgt, die haben den dann gefunden. Und der hat diesen Körper oder dieses Skelett, was total verstaubt und alt ist, angeschaut und er hat schon gleich gesagt, ja, der müsste so, also er weiß noch nicht genau, warum er gestorben ist, aber er müsste so und so alt gewesen sein und ich dachte mir so, du hast dieses Skelett, das total verstaubt ist, gerade 10 Sekunden angeschaut. Wie kann man sich so krass in Sachen auskennen. Und wie kommt man darauf, sich genau darauf zu spezialisieren? Es ist, also ich finde es total cool.
Ja.
Und dann frage ich mich, gibt es irgendeine Sache, weil es gibt ja eigentlich für alles Leute, die sich dafür interessieren. Gibt es irgendeine Sache, wofür sich noch keiner interessiert, die wir noch entdecken, oder? Weißt du?
Aber du hast ja den Begriff jetzt eben verwendet, entdecken.
Ja.
Und der Mensch wird noch viele Dinge entdecken, weil es noch viele Dinge gibt, von denen wir wissen, dass wir nichts wissen, aber wir wissen, dass es da was gibt.
UFOs zum Beispiel.
Ja, also das ist
dass eine, die Erde eigentlich eine Scheibe ist.
Ja, aber wenn es zum Beispiel jetzt die UFOs gibt, habe mich schon öfter gefragt, okay, gibt es jetzt Leben jenseits der Erde? Und mein Verstand sagt mir, das ist so.
Ja, meiner auch.
So, also, bei diesem Riesenuniversum, da wird schon irgendwo was unterwegs sein und wir kriegen davon halt nichts mit.
Das ist halt auch so ein spannendes Thema.
Ja, und umgekehrt ist es vielleicht ähnlich. Aber ich brauche ja gar nicht so weit gehen, sondern ich lese und höre ja immer wieder, dass wir, was die Ozeane angeht, irgendwie herzlich wenig Ahnung haben, was da unten eigentlich alles so los ist. So, und das meine ich mit diesem Forschertum in uns. Du beschreibst so ein bisschen ja jetzt in der Archäologie diese Jagd nach dem Schatz.
Mhm.
Also in dem Fall hat man Särge gefunden. Immer dann, wenn in Ägypten rumgebuddelt wird, glaube ich, träumen immer noch viele davon, dass das nächste Tutanchamun-Grab gefunden wird und irgendwo
Gold
sonst was an Schätzen da eben zu finden ist.
Kann ja sein, dass es
oder alte Schiffe, das ist ja ein Dauerthema, die irgendwo untergegangen sind. Dann gibt es eben Menschen, die sich beruflich darauf spezialisiert haben, diese Schiffe zu finden.
Das ist so cool.
Ja, vielleicht bist du ja so eine.
Also ich würde jetzt nicht im Meer rumschwimmen. Ich glaube, da hätte ich schon echt sehr viel Respekt vor. Ich glaube, für mich wäre auch wirklich der aller schlimmste Tod ertrinken.
Ja?
Sowas, ja.
Ja gut, also ich will jetzt gar nicht.
Also darüber will ich jetzt auch nicht reden.
Dass du im Meer ertrinkst als Forscherin, weil du den Schatz dann suchst. Ich befürchte, wenn du deine neugierige Nase angestellt hast und irgendeiner sagte, da unten ist möglicherweise ein Schatz, das ist dein Taucheranzug, wir bringen dich da jetzt runter und dann kannst du mal suchen. Ich befürchte, du würdest das machen.
So. Außerdem ist da so kalt auch nicht mehr. Und ich bin ja sehr kälteempfindlich.
Ach so, ja, gut. Also du wirst dann bestimmte Dinge überwinden müssen. Also sonst, wenn du natürlich nur so die Recherche Deluxe betreibst, dann wirst du möglicherweise nicht weit kommen. Recherche Deluxe.
Sondern nicht meine erste Company, Recherche Deluxe.
Ja, sehr schön. Ja, aber gehen wir zurück. Brauchen wir gar nicht so weit ins Meer zu tauchen und das kalte Wasser auszuprobieren. Stelle ich ja bei diversen Studierenden fest, dass sie die Recherche offensichtlich noch nie gelernt haben oder nie neugierig waren, weil sie, wenn sie einmal keinen Bock haben oder weil sie einmal auf www.de drauf drücken und wenn da nichts steht, dann gibt's das Thema nicht so. Und deswegen, wenn du neugieriger Journalist bist, dann musst du ja raus. Also auf gut Deutsch, du verlässt das wie auch immer geartete Office oder wo du da so festsitzt und dann gehst du auf die Straße. Du wärst doch so eine typische Straßenreporterin mit dem Mikrofon, die Menschen was fragt.
Vox Pops,
whatever. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass du großartig Angst hättest, das zu tun.
Nee, habe ich auch nicht. Aber ist auch langweilig irgendwie.
Ist langweilig?
Ja, einfach so an der Straße. Das habe ich ja schon gemacht.
Gut.
Bei ProSieben. Aber das ist ja auch das, was alle am meisten hassen in der Redaktion. Deswegen machen das die Praktikanten auch immer. Aber ich muss sagen, ich würde behaupten, und das haben auch die Kameramänner damals mir gesagt, ja, das machst du echt super und es geht schnell.
Ja, es geht schnell und jetzt ist schau.
Ich nerv halt auch
jetzt
einfach.
Jetzt ist doch der Punkt, du bringst Menschen zum Reden. So, jetzt ist von mir aus der Rechercheauftrag, den du dann vom ProSieben bekommen hast, relativ oberflächlich, um es mal so auszudrücken.
Um es mal ganz höflich auszudrücken.
So, jetzt also, nehmen wir mal an.
Wie finden Sie eigentlich, dass es total heiß ist in Deutschland und dass Sie jetzt Masken tragen müssen? Wie finden Sie das eigentlich? Ja, also finde ich irgendwie scheiße.
Ja, okay. Diese Recherche, die du da betreibst in dem Moment und du dann denjenigen oder diejenige dazu kriegst, dass er dir was sagt, sagt er, na, du könntest ja möglicherweise noch ein bisschen weitergehen und du könntest vielleicht aus dem Thema noch mehr machen, als da steht. Und dann wird dir möglicherweise sogar dein Redaktionsleiter in dem Fall sagen, oh wow, nicht schlecht. Und dementsprechend entsteht mehr daraus, weil deine Neugierde eben nicht mit dem Auftragserteilungsmodul damit automatisch auch erstickt ist. Oder du sagst von vornherein, das interessiert mich eigentlich gar nicht, okay, muss ich halt jetzt machen. Und dann merkst du, Mensch.
Das ist auf jeden Fall der falsche Beruf.
Ja, Mensch, da ist dann vielleicht doch mehr, weil wenn du diese Sargmenschen da jetzt hernimmst, du filmst sie ja dann oder du erlebst sie ja dann nur in dem Moment des Erfolges. Ob der da schon 10 Jahre lang rumgebuddelt hat und man ihm schon 20 Mal erzählt hat, was machst du denn da, weil da findest du eh nichts. Also sprich, du musst ja dran glauben. Ne?
Und du musst ja auch, also dein ganzes Leben muss ja wirklich darauf beruhen, dass du da archäologische Funde suchst und ausgräbst, weil du kannst ja eigentlich keine Familie haben. Du kannst ja nicht eine Familie in irgendwelche Zelte in diese mitnehmen und da leben
Warum
die da.
Nicht?
Und gehen, die Kinder gehen nicht zur Schule, sondern die lernen
Warum
einfach von
nicht?
Klein auf irgendwelche Leichten.
Hallo, warum nicht? Also ja, du, stell dir vor, du
ja,
bist jetzt so eine...
Kinder ja, also wie soll das denn funktionieren? Es gibt ja gar keine Infrastruktur in solchen Zelten.
Erstens mal stellst du die Welt gerade so dar, als ob dann nur Zelte irgendwie die einzige Möglichkeit wären.
Ja,
und zweitens,
nee, aber die sind ja schon wochenlang in so Zelten. Außer man sieht halt den Papa oder die Mama halt
ja,
nicht.
Nochmal, glaub mir, also es gibt sowas wie Online-Learning und Fernunis und all solche Dinge. Funktioniert heute alles
super.
Gibt
es das auch in der Wüste?
Ja, solange da ein...
Gute Frage.
Solange das...
Gibt es da Netz in der Wüste?
Ja, es gibt durchaus. Es
das
gibt
weiß
sogar,
ich nämlich gar nicht.
Ja, also
ich war noch nie in der Wüste.
Nicht,
warst du schon mal in der Wüste?
Meine Kerle. Ich
Natürlich warst du in der Wüste.
Also das Land heißt Namibia. Auf warum? Weil es die Namib-Wüste als Namensgeber hat, die größte und älteste Küstenwüste der Welt.
Das war einfach nur ein Witz, weil ich wusste, dass du schon in der Wüste warst. Du warst schon überall.
Nein, war ich nicht.
Aber stimmt, du warst noch nie in Australien, gell?
Stimmt.
Ja, ich auch nicht.
Oh, da gibt es eine Menge
da
Wüsten.
Ganz,
ja.
Schön viele Wüste.
Ganz viele Wüsten, ja.
Da würde ich zum Beispiel gar nicht gern in die Wüste gehen in Australien, weil, also sagen wir mal, nach dem Ertrinken wäre jetzt so von Raubtieren
in der Wüste
zerfressen werden oder eine tödliche Spinne im Gesicht zu haben oder so, das wäre jetzt auch nicht
glaub,
so unbedingt.
Ich glaube, du hast so viele Horrorfilme gesehen oder irgend sowas.
Ich habe tatsächlich.
Aber du wirst in der Wüste relativ. In der Wüste wirst du. Relativ selten Raubtiere antreffen.
Scheiße irgendwie.
Ja, weißt du, auch die Raubtiere sagen, scheiße, ist das heiß hier und da gibt es ja gar nichts zu trinken.
Aber gibt's da nicht, es gibt's nicht so, da gibt es doch auch Tiere in der Wüste.
Ja, also jetzt können wir über die Wüsten sprechen, auch interessant. es gibt ja ganz unterschiedliche Wüsten. Ne? Also es gibt unter anderem die Eiswüste. Da könnte vielleicht mal ein Eisbär rumlaufen, aber möglicherweise wird der nicht jeden Tag bei dir vorbeischauen.
Weißt du, was ich gern streicheln würde? Ein Pinguin.
Pinguin?
Ja.
Ja, also das kannst du zum Beispiel in Namibia oder auch in Südafrika jederzeit, in Anführungszeichen. Ich weiß bloß nicht, wie weit diese Romantik dann lang anhält. Es gibt dort ganze Kolonien von Pinguinen. Und wenn diese Kolonie dich mal erstürmt, dann nimmst du Reis aus. Nicht,
ja,
weil
das glaube ich schon.
Nicht, weil der Pinguin dich zerpickt, sondern die haben einen für die Geruchsorgane irgendwann mal Geruch von sich, dass du sagst, uaha. Also,
echt?
Hoch, also wenn du mal 5000 Pinguine hast so in so einer Kolonie.
Stinken die so, oder was?
Ja, also für meine Nase war es dann irgendwann mal zu viel. Aber sie sehen sehr schnuckelig
aus. Darüber denkt
so
man gar
nicht
nach. Ne? Wenn man
die... Nein, das hast du dann erst, wenn du mit dem Tier zu tun hast, wenn es in einer Kolonie brütet und. Also noch doller ist es, wenn es dann Robben sind und so. Die sehen so aus, als ob da so ein Fels rumliegt und dann merkst du plötzlich, A, riecht der komisch und B, wenn der sich bewegt, oh waha.
Das mit dem Geruch hatte ich nie auf dem Schirm, wenn ich an solche Tiere gedacht habe. Also ich meine, das ist ja eigentlich total offensichtlich, Hühner stinken ja auch. Aber
ja, es sind vielleicht eher die Abfälle, die die Tiere produzieren, oder ja. Aber wenn sie in eben so riesigen Kolonien leben, und das tun sie nun mal dann auch. Aber du kommst ja auf die Wüste zu sprechen. Also, es gibt einen preisgekrönten Film aus den, glaube ich, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde von Disney, glaube ich, damals produziert, heißt Die Wüste lebt. Und der beantwortet so ein wenig die Frage nach den Tieren in der Wüste, weil wenn du da erstmal in so einer, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du unter einer Wüste eine klassische Sandwüste meinst.
Ja.
Jede Menge Sand, verdammt heiß tagsüber, saukalt nachts. Für den Menschen echt schwierig. Und Wasser gibt es da auch nicht. Pflanzen gibt es auch keine. Wir reden jetzt nicht von der Oase, die irgendwo in der Wüste zu finden ist. Und trotzdem, dieser Film hat das mal sehr schön gezeigt. Siehst du, wie irre sich da Tierleben an dieses schwierige Wüstenleben angepasst hat. Aber es ist jetzt nicht so gerade das große Raubtier, das dich dann, wie du so schön sagst, zerfetzt.
Aber was gibt's denn da für ein Raubtier? Es gibt doch so ein Raubtier, das in der Wüste. Oh Gott, oder bin ich gerade wirklich.
Nein, nochmal, es ist ja eine Frage dessen, wie du Wüste, also von welcher Wüste du sprichst.
Ich spreche wirklich von dieser klassischen Sandwüste.
Ja.
Und dann rollen da, oh, ich bin da wirklich im Film, ich kenne es nur aus dem Film, so Lucky Luke-mäßig.
Okay, ja.
Deswegen habe ich da ganz andere Assoziationen, also wahrscheinlich wirklich Kinderassoziationen.
Also es gibt in der Namib zum Beispiel, gibt es Elefanten, die du da antreffen kannst. Das sind tatsächlich ganz besondere Tiere, weil man festgestellt hat, dass diese Elefanten mit den indischen Elefanten einen größeren Verwandtschaftsgrad haben als mit den afrikanischen Elefanten. Die sind übrigens auch spezialisiert, in dieser Wüste zu leben oder zu überleben. So, der klassische Elefant ist nicht in einer Sandwüste anzutreffen. Übrigens, das wurde herausgefunden durch ein Forscher-Ehepaar, die dann wochenlang in Zelten oder wie auch immer da vor sich hin agiert haben. Die haben damals sogar eine Art Segelflieger quasi erfunden, weil sie den Elefanten nämlich zu Fuß nicht hinterher kamen. Und diese Elefanten, wenn die sich dann in Bewegung setzen und mal lossausen, dann kommt der Mensch nicht hinterher. Und die haben sich dann mit diesen Fliegern oder mit diesem Flieger gewissermaßen hinterher oder hinter den Elefanten hergemacht und haben so herausgefunden, wie die das eigentlich machen. Es gibt übrigens, glaube ich, auch Videos, weil die kleinen Elefanten, die großen Elefanten, die haben dann sogar sehr witzig herausgefunden, wie man so eine Sanddüne runterrutschen kann als Elefant. Also quasi Sandboarding so ungefähr.
Das ist ja süß.
Und die finden das Wasser, das ist der Punkt. Die marschieren da nachts ewig lang und hin und her und die finden das Wasser da, wo der Mensch eben nicht wüsste, dass ein Wasser ist. Ich habe die Namib sogar, und jetzt siehst du wieder Leben. Das eine sind die Tiere und das andere sind die Pflanzen. Und in der Wüste siehst du auch nicht so richtig viele Pflanzen, jedenfalls nicht so im Klassischen. Es passiert aber, dass es auch in der Wüste mal regnet. Mhm. Alle Jubeljahre einmal oder sowas. Und dann siehst du innerhalb von 24 Stunden, dass die Wüste grün wird.
Ja.
Wow, also plötzlich siehst du, da müssen wohl jahrelang irgendwelche Samen oder irgendwas muss da drin rumgeschlummert haben. Und dann, wenn das Wasser eben kommt oder wenn das Wasser da ist, dann wusch, es sieht irre aus, wunderschön.
Krass.
Wenn die Wüste blüht und dann merkst du, okay, es gibt Lebensformen, sowohl Tiere als eben auch Pflanzen, die sich darauf spezialisiert haben, in der Wüste zu überleben oder zu leben im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mir allerdings nicht bekannt, dass es einen Wüstenwolf gäbe oder irgendein geheimnisvolles Raubtier, das die Wüsten beherbergt und darauf wartet, die kleine Valeria dann nachts aufzufressen.
Wo leben denn Kojoten?
Ja, die leben da schon so auch in dieser Gegend. Aber nochmal, das ist eine Frage dessen, was du als Wüste jetzt definierst. Und das,
Unter einer Wüste ist es für mich die klassische Kinderassoziation.
Ja, das ist die Sahara, ne? Also für die meisten Menschen ist die Sahara so der Klassiker und da kannst du da rumlaufen, da wirst du tagelang keinen Kojoten finden, weil der hat dasselbe Problem wie du auch. Er braucht Wasser und ist schon recht heiß und deswegen ist es eher ungewöhnlich, dass du da.
Aber warum sollte man ja auch in der Wüste sein?
Ja, richtig. Warum sollte man da auch sein?
Eigentlich,
es gibt aber trotzdem Wüstenvölker, ne?
Dass sich irgendwer da ausgesetzt hat. Da bin ich wieder, komplett in der Filmwelt.
Also,
was jetzt Wüste angeht, da könnte ich dir ein paar Filme schreiben, die ich irgendwie selber zusammengestellt habe durch Kinderfilme.
Ja.
Also, entweder hat sich da jemand ausgesetzt, weil er dich umbringen will, weil du was weißt.
Mhm, okay.
Oder du stürzt mit dem Flugzeug dort ab.
Du warst
ab.
So lange in Moskau, glaube ich.
Okay. Oder du stürzt mit dem Flugzeug ab und dann bist
auch
du halt
da
in der Wüste.
Auch da gibt es ja tolle Filme. Also der
Flugzeugabsturzfilme.
Ja, also schon.
Ich weiß auch nicht, warum.
Der Phönix oder der Flug des Phönix. Ein gewisser Hardy Krüger, glaube ich, hat damals als ganz junger Schauspieler da eine Hauptrolle gespielt. Mhm. Da passiert das. Ein Flugzeug stürzt eben in der Wüste ab und sind 6, 7, 8, glaube ich, Schauspieler und alles Weltstars. James Stewart, glaube ich, hat die eine Hauptrolle gespielt und die müssen dieses Flugzeug irgendwie wieder flott kriegen, weil ansonsten haut das nicht hin, in der Wüste zu überleben und dazu müssen sie in der Zwischenzeit mit Toten.
Die müssen das Flugzeug wieder zusammenbauen oder was?
Ja, sie müssen es halt irgendwie wieder hinkriegen, weil ansonsten kommen sie da nicht weg. Und damit wissen sie, dass sie letztendlich sterben werden.
Die kriegen also, das doch nicht hin, oder?
Doch, die kriegen das hin. Natürlich mit allen möglichen menschlichen Irrungen und Wirrungen, weil wenn du viele Menschen hast, die aufeinander sitzen in einer Notsituation, und dann fängst du an, menschliche Abgründe zu entdecken. Also für Schauspieler ganz tolle Sache, um sich mal charaktermäßig so in Vordergrund zu spielen. Mhm. Und gleichzeitig musst du ja irgendwelche Methoden entwickeln, dass du in der Zwischenzeit überlebst. Also Wasser zum Beispiel. Wie gewinne ich also Wasser?
Welcher Typ wärst du denn, wenn du in dieser Situation wärst? Was wäre deine erste Reaktion?
In einer entsprechenden Notsituation in der Wüste.
Ich glaube, dass ich würde mir denken, so, alles klar, ich bin jetzt einfach tot. Und dann würde ich auf einmal anfangen, doch Hoffnung zu kriegen, wenn ich kurz vorm Sterben bin und würde komplett ausflippen und alle, ja, das ist so. Was würdest du machen?
Also ich glaube, dass ich sofort der General Manager wäre.
Ich glaube auch.
Nee, das ist tatsächlich, ich hab das ja irgendwann auch gemerkt, dass ich in Situationen schon war, in denen man jetzt nicht wusste, was machen wir jetzt. Es gab auch keinen klaren Anführer, wenn man so will, oder es gab keine Struktur, die gesagt hätte, das läuft jetzt so und so und so. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, dann sage ich dem einen, du machst jetzt das und du machst jetzt das und du machst jetzt das. Je nach der jeweiligen Fähigkeit.
Und zwischendurch musst du psychologische Gespräche führen, weil alle auch komplett am Ende sind.
Exakt. Also ja. du musst dahergehen und dafür sorgen, weil jeder befindet sich in einem Ausnahmezustand und in einem Ausnahmezustand machen Menschen komische Sachen oder können Ausnahmedinge tun. Ist ja nicht so, dass ich dann in dem Fall jetzt selbst irgendwie nur super cool wäre, so ist es nicht. Im Gegenteil, dann hast du Selbstzweifel. General Management aber ist das Überwinden dessen die ganze Zeit übrigens, weil du weißt natürlich nicht alles.
Ja.
Aber alle glauben, dass du alles weißt oder gehen davon aus, dass es so ist.
Das kennt ich auch in einer anderen Situation gut, aber so speziell um einen Flugzeugabsturz in der Wüste, da wäre ich, glaube ich, komplett.
Wie wir jetzt von Neugierde auf Flugzeugabsturz in die Wüste gekommen sind, ist auch wieder mal ein toller Weg. Aber wohlgemerkt, dann empfehle ich dir diesen Film. Ich glaube, da hat es sogar irgendwann mal ein Remake von dem gegeben.
Gibt es da nicht dieses Buch?
Ein Buch über einen Flugzeugabsturz in der Wüste.
Wie heißen denn so Abi-Bücher? Du weißt eh nicht.
Doch, also ich habe zwar Abi, was heißt, du weißt eh nicht, allein ist ja unverschämt.
Nein, weil dein Sohn ja nicht Abi macht.
Ja, aber ich
so
habe Abi gemacht. Also
ja, aber das hat sich doch geändert.
Manche Bücher haben sich im Abi...
Goethe, Faust,
manche Bücher haben sich, also in der Zeit haben sich nicht geändert. Also
Goethe, Faust hast du auch gelesen wahrscheinlich, oder?
Also ich habe den Faust, von Goethe nicht gelesen, um es auf den Punkt zu bringen. Wir haben von Schiller ein bisschen was lesen müssen, Max Frisch. Jetzt fällt mir irgendwie der andere Klassiker fallen mir jetzt nicht ein. Gottfried Keller, glaube ich, haben wir auch was gelesen.
Ach Mann, wieso fällt mir dieses Buch nicht ein? Es geht um einen Typen. Ich glaube, war nicht Hermann Hesse, Quatsch. Es war Max Frisch.
Hermann Hesse haben wir auch gelesen.
Es geht um einen Typen. Was hast du gelesen? Zitata?
Was für ein Ding?
Zitata oder
ich
was?
Ich habe vergessen, was wir gelesen haben.
Es geht um einen Mann, wenn ich das jetzt wirklich noch richtig zusammenkriege.
Hat Hermann Hesse das Glasperlenspiel geschrieben? Und das war ein derart furchtbares Buch. Ich glaube, ich habe die ersten 30, 40
ja,
Seiten.
Ja, ja,
ja. Ich glaube, ich habe die ersten 30, 40 Seiten 10-mal gelesen und ich habe immer noch kein Wort verstanden.
Ich mag Hermann Hesse, aber ich habe das Buch nicht gelesen.
Ja, also ich habe nie. Und dann habe ich 20 Jahre später, habe ich, glaube ich, das nochmal angefangen zu lesen. Dann war es nicht mehr ganz so furchtbar. Aber
ja, Max Frisch, Homo Faber. Ja, klar, das meine ich doch. Ach Mann, ich liebe dieses Buch.
Also das habe ich auch gelesen.
Ja, da sind die doch auch abgestürzt. Fängt er was an mit so einer jungen Frau und hat aber alles nur auf Kamera. Und ist die Moral der Geschichte, wenn man dann die ganze Interpretation schreibt, was meine Lieblingsaufgabe in der ganzen Schule war, natürlich. Mhm. Also ernsthaft, ich habe es geliebt. Ich habe diesen ganzen Bücher und so geliebt. Dann findet man heraus, dass, obwohl dieses Buch, wie alt ist das denn? Schon sehr alt. 54. Nee.
Ich wollte gerade sagen, so alt ist das noch nicht. Aber das
Max
ist
Frisch, Homo Faber, das muss schon ziemlich alt sein,
ja,
oder?
Was heißt ziemlich alt? Ich meine, also Goethe und Schiller sind älter, ne?
Ja, ja.
Ja, also nee, Definition von alt, jetzt wieder deswegen sei es. Ist,
sieht aus, ja, jetzt gleich verstehst du, warum ich das sage. Es ist von 1957. Mhm. Und ich meine, die Quintessenz ist ja, dass dieser Homo Faber-Typ alles nur durch seine Kamera sieht, durch seine Linse. Also er nimmt ja diese ganzen Momente, die passieren, nicht so richtig wahr, weil er alles nur irgendwie festhalten will. Mhm. Ich muss jetzt noch herausfinden, ob die da wirklich mit diesem Flugzeug abstürzen, weil das muss ich jetzt echt wissen.
Gut, also du kannst dann heute noch eine Menge googeln. Ich habe wiederum gelernt in meiner Neugierde, was dich angeht, dass ich nie im Leben sonst drauf gekommen wäre, dass du ein Flugzeugabsturzfanatiker bist, der dazu darüber hinaus noch unglaublich gerne mal in einer Wüste einem Raubtier begegnen möchte.
Nein, das würde ich nicht gerne, das war falsch. Ja, aber auf jeden Fall ist die Quintessenz, dass er alles durch die Kamera sieht, weil er nichts richtig wahrnimmt. Über was haben wir gerade bei der Wiesnzeit und so weiter geredet? Dass die Leute mit ihrem Handy ja offensichtlich heute genau das Gleiche machen.
Ja, das lenkt übrigens von der natürlichen Neugierde, die jeder Mensch eigentlich hat, ab.
Mhm. Warum macht man das? Weil man sich...
Naja, weil
man alles dokumentieren will für später, anstatt einfach das Hier und Jetzt zu leben.
Och Mann, wie weise du doch bist. Also, auf in die nächste Wüste.
Auf in die nächste Wüste. Ja, nee, ich würde nicht so gerne in die Wüste.
Steinwüste, schon mal gehört?
Nee, aber jetzt schon.
Ja, gibt's auch. Das ist recht steinig.
Was?
Ja. Felsenwüste.
Ich muss echt später so ein
Explorer sein.
So ein Terra-Buch.
So ein Terra-Buch. Also
Terra, das war so ein Geo-Buch, was wir
haben. Ja, bist so ein Entdecker.
Ja.
Ja, aber Entdecker haben durchaus, was die klimatischen Dinge angeht.
Eigentlich war Abi voll cool, wenn ich so drin. Ich habe ja Schule echt gar nicht gemacht und ich habe beim Abi auch permanent geschwänzt. Mhm. Also wirklich permanent geschwänzt.
Aber du hast es irgendwie bestanden. Schule.
Ja, ich hab's auf jeden Fall gut bestanden. Aber
wie hast du das gemacht?
Ja, wenn ich da war, war ich halt für Feuer und Flamme, weil mich die Themen interessiert haben. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, haben wir eigentlich voll coole Sachen gelernt, sowas wie Geo oder...
Und damals hast du wahrscheinlich gesagt...
Damals fand ich das nicht so cool. Ja. Das ist jetzt ja auch schon richtig lang her, aber...
Ja, so ewig.
Naja, eigentlich...
Naja gut, das ist ja dann die Erkenntnis ist, dass man manchmal Dinge später erkennt als früher. Hauptsache, man erkennt sie. Und wenn du jetzt guckst, wie weit deine Neugierde dich möglicherweise in Situationen bringt und dich dann hinterher wieder fragst, wie komme ich aus der Nummer wieder raus... Dann ist es ja eine der Nebenerscheinungen, was Neugierde angeht, weil du weißt ja nicht, was dich erwartet im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, stimmt.
So, deswegen, also das nächste Mal, wenn du dann einen Flug buchst, würde ich mal an deiner Stelle buchen, der über eine Wüste geht und dann sagst du ja mal, gucken.
Also das ist übrigens keine Traumvorstellung. Ich schaue nur gerne Filme darüber, aber ich möchte auf gar keinen Fall abstürzen.
Ja, das möchte ich auch nicht, dass du das tust. Das ist etwas, was man an meiner Sicht nach nicht ausprobieren muss, um das Leben erfolgreich gestalten zu können.
Boah, es gibt doch diesen legendären Piloten, der... als das Flugzeug kurz vorm Abstürzen war, auf dem Fall gelandet.
Du meinst die Geburtsstunde von Twitter?
Nein.
Doch, da gab es diesen, das wurde ja auch verfilmt.
Da ist er gelandet, ist auf dem See und alle überlebt haben.
Ja, aber also vielleicht, das mag es auch geben, aber Twitter, die Geburtsstunde von Twitter, wenn man sieht, wie traurig das da gerade abgeht, das ist ja mal dadurch entstanden, dass ein Pilot es geschafft hat, auf dem Fluss
zu landen.
Hat er sein Flugzeug da gelandet. Alle haben überlebt und irgendjemand hat auf Twitter das Ganze kommuniziert, sodass man sagte damals, das ist die Geburtsstunde eines neuen Nachrichtendienstes im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich gar nicht, das ist so.
So kam Twitter quasi in die Gänge. Das, was heute daraus geworden ist, hat damit leider nicht mehr so viel zu tun. Aber,
nee, hat es jetzt nicht unbedingt. Aber, also von Flugzeugen auf Elektroautos, die schlecht verbaut sind, aber teuer. Elon, echt, du...
Ja, aber das ist, wenn man so will, der Typ muss am gewissen Punkt sich erlaubt haben, seine Neugierde freien Lauf zu geben. Ne?
Ich glaube, das ist einer der neugierigsten Menschen überhaupt wahrscheinlich, aber auch ein sehr
crazy spezieller Typ, oder spezieller Typ. Und das, was da jetzt gerade bei Twitter abgeht, ist ja in der Tat ist ja nur noch
traurig. Was glaubst du denn, wie der so ist, wenn man mit dem einfach so normal redet?
Das weiß ich nicht, weil ich gebe auch gerne zu, dass ich das nie herausfinden will, weil das ein Mensch ist, den ich definitiv nicht und noch nie kennenlernen wollte und auch nicht kennenlernen will.
Ich glaube, ich hätte echt ein bisschen Angst vor ihm.
Ja,
oder vielleicht hat er so eine krasse Ausstrahlung, dass man sich direkt in ihn verliebt.
Naja, also er hat ja eine Menge Kinder, also von diversen Frauen.
Er kann es ja auch leisten. Also.
Ja, aber das weiß ich nicht, ob das jedes Mal der Grund war, ich kann es mir leisten und deswegen habe ich viele Kinder.
Stell mal vor, du möchtest reich werden und du lässt dich einfach von Elon Musk schwängern.
Tja, also muss er vielleicht nicht gerade zu dem gehen, weil ich finde ihn optisch gesehen zugeben, nee, also nicht
ist
besonders.
Nicht der Schönste.
Da gibt's andere, da kannst du.
Da gibt's schon hübschere. Ja. Aber vielleicht ist er einfacher.
Einfacher zu kriegen.
Na ja, das ist natürlich nicht so.
So, deine Neugierde in dieser Richtung ist hoffentlich begrenzt, in anderer eben nicht.
Ja, ich habe heute zum ersten Mal drüber nachgedacht, aber ich kann's, man kann es ja ausprobieren.
Was, mit Elon Musk ein Kind kriegen? Nein, das wirst du nicht ausprobieren.
Nee, Hallo, nee. Jetzt sind wir wohl ganz falsch gelandet von
ja,
Neugierde.
Ja, ist ja gut, dann habe ich dich.
Über Wüste und Flugzeugabschnitte zu Kind mit Elon Musk kriegen.
Ja, siehst du mal, was so alles passieren kann, wenn man anfängt.
Kann alles machen.
Ja, gut. Das ist, merkt ihr den Satz? Den haben schon andere Menschen erkannt, aber das ändert ja nichts daran, dass ihn jeder für sich selbst idealerweise erkennt und dann die richtige Konsequenz zieht, nämlich mitnichten abends mit irgendeiner Pizza tiefkühlmäßig vor welchem gearteten Bildschirm zu sitzen in einer mehr oder weniger bescheidenen Bude, die nicht die eigene Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Wenn du das so fühlst und spürst, wie du es gerade gesagt hast, man kann eigentlich alles machen.
Ja, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Sachen mache, die von denen ich selber überrascht bin, dass es so einfach war, die zu machen. Also von Orten, an denen ich nicht gedacht hätte, dass es so einfach ist, hinzukommen mit Kontakten oder über Menschen zu kennenzulernen, die man nicht gedacht hätte, dass man die so einfach kennenlernt, dass die so cool sind. Mhm. Deswegen sage ich, man kann eigentlich alles machen. Und dann ist es eine super Erkenntnis.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, macht mal alles, was ihr machen wollt.
Viel Spaß in der Wüste.
Viel Spaß in der Wüste.